die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von der Weinbrater.
Ja, und Nagi, jetzt ist ja deine Partnerin, Zora, die ja auch noch unsere Hausgrafikerin ist, irgendeinen interessanten Weinort hergekommen und hat dir nachher ein SMS geschickt, hey, da müsstet ihr im Fall mal schauen, da hat es echt eine coole Weinauswahl. Und wir sind ja so simpel gestrickte Gemüter, wenn man uns sagt, hey, dort gibt es coole Wein, was machen wir? Wir hocken sofort ins Auto und fahren dort her.
Genau genommen haben wir Zora das Prospekt gegeben. Mit den neuesten Aktionen vom Top CC. Und das Hochspannende war, als ich dort reingeschaut habe, dass wirklich tolle Weine drauf hat, die zu einem fairen Kurs weitergegeben werden. Und ja, insgeheim habe ich ja für mich selber dann schon gespeichert. Ich wollte dort vorbei.
Aber Top CC, das ist ja quasi so ein Grosshandel. Also da geht man als Firma rein posten. Man darf aber offenbar auch als Privatmensch dort posten. Also es ist jetzt so die letzte Adresse, die ich so im Kopf hatte, zum Wein kaufen. Ich meine, wir beide kaufen schon lange Wein, wir kennen ein paar Adressen in der Schweiz, aber das wäre mir jetzt schlicht einfach nie in den Sinn gekommen.
Ja, ich muss es offen gestanden sagen, ich habe es nicht irgendwie aktiv auf dem Schirm gehabt. Ich habe aber gewusst, Restaurateure gehen dort einkaufen, also wirklich Leute, die en gros einkaufen. Du kannst davon ausgehen, dass du dort auch Wein kaufen kannst, aber...
In welcher Güte wäre
genau. Frage, oder? Ich also, finde wirklich, das ist sehr, sehr... überraschend gewesen.
Ja, also wir sind ja da in das Auto gehockt und in das Handschicken rumgefahren. Das ist irgendwo im Aargau, weil wir haben das Studio da in Aarau, also von da ist es nicht so weit gewesen. Und dann, Nagi, haben wir in dem März noch eine Idee gefasst.
Ich meine, wenn man dann so durchschaut, dann kommt man ja auch auf Gedanken, wenn man so viele verschiedene Weine sieht. Sei es ganz teure Flaschen zu kaufen, liebe Nelly.
Also gell? Ja, das wäre so mein erster Gedanke gewesen, einfach gerade alles einzukaufen, aber ja. Man weiss ja, wie es ist mit dem Budget. He?
Genau. Und da wir ja auch im Weinbraten-Budget drinnen bleiben mit den 30 Franken, die wir uns ja eigentlich selber auferlegen tun, ist dann irgendwo die Idee geboren, hey komm, lass uns doch mal eins Zweitwein anschauen von Bordeaux-Châteaux.
Also Zweitwein, das sind so die kleinen Geschwister von grossen Weinnamen in Bordeaux oder von der Hauptweinlinie von diesen Châteaux, wo es halt immer noch einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester gibt, wo man sagt, kommt von den ähnlichen Hängen, hat so ein bisschen ähnliche Güte, ist aber ein bisschen preiswerter und vielleicht ein bisschen simpler als der Hauptwein.
Unter dem Gesichtspunkt sind wir dann halt wirklich durch die feinen, guten, ausladenden Regale gewandelt und dann halt wirklich auch in dem Bordeaux-Ecken stehen geblieben, weil man sich mit Zweitwein beschäftigen, kommt man um Bordeaux nicht herum, weil dort ist die Idee ja ursprünglich auch geboren.
Und wir haben uns jetzt entdeckt und wir werden das jetzt einfach so machen, dass die nächsten drei Folgen von der Weinbrater werden wir uns jetzt immer so einen Zweitwein vorknöpfen. Das ist quasi eine kleine Miniserie, Zweitweine aus dem Bordeaux. Lohnt sich das? Ist das gut? Gibt es etwas zu entdecken? Ist es preislich attraktiv? Was ist die Geschichte hinter diesen Weinen? All das möchten wir gerne aufschaffen. Und heute fangen wir jetzt mit dem an.
Und dann müssen wir natürlich auch wirklich sehr bewusst sein, wir haben die Idee gehabt, Zweitwein, aber schlussendlich sind es halt doch nicht nur Zweitwein geworden. Also es sind dann vielleicht auch Einstiegswein dabei, weil ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe nicht den Überblick, was alles Zweitwein ist, das von einem Château kommt. Und so haben wir jetzt vielleicht eher einen Mix aus Zweitwein und Einstiegswein von grösseren Château aus dem Bordeaux, der hier parat.
Und heute? Starten wir mit der Region Saint-Émilion in Bordeaux. Dort haben wir einen Wein gefunden, der heisst Dame de Gaffelière. Was mit dem Namen auf sich hat, das wird man gerade erklären. Aber ja, wir haben dann 21er und das ist jetzt auch so ein Wein. Der grosse Bruder heisst einfach Gaffelière, hat eine gewisse Bekanntheit und der zweite Wein, den kennt man sogar nur verschiedene Namen. Also in unserem Markt kommt man den als Dame de Gaffelière über. In anderen Märkten wird er Clos de Gaffelière genannt. Warum man da die Unterscheidung macht, keine Ahnung, warum auch immer. Aber das ist jetzt etwas, wo ich mal drauf gespannt bin, was das so anbietet.
Die Weinbauregion, wo wir uns bewegen, eben Saint-Émilion, ist knapp 5.500 Hektar gross, 40 Millionen Flaschen im Jahr werden produziert und Haupttraubensorten sind Merlot, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon. Wobei, wenn man Saint-Emilion wollen, charakterisieren will, sagt man stilistisch, liegt es irgendwo zwischen Pomerol, Merlot-lastig, und zwar fast zu 100%, und am linken Ufer mit den Médoc-Wein, die eher Cabernet Sauvignon-lastig sind. Und am Saint-Emilion sagt man, man hätte dort immer so ein bisschen die Cuvée zwischen Merlot und Cabernet Franc, wo sie auf der einen Seite die Geschmeidigkeit aus dem Pomerol-Ladler mitnehmen, durch den Merlot-Anteil, und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Strukturiertheit und eine bessere, längere Lagerfähigkeit gibt, wo dann mehr auf die linke Seite schielen mit dem hohen Cabernet Sauvignon-Anteil.
Das Städtli Saint-Emilion, das wird als vielbesuchtes mittelalterliches Städtchen bezeichnet. Ich selber bin noch nie dort gewesen, aber man sagt, es sei sehr schön, sehr piktoresk. Von der Legende an ist es vom heiligen Emilian gegründet worden. Das ist ein Einsiedler gewesen. Wir haben es da wieder also mal mit der Kirche zu tun. Und Kirche oder Religion hat dort sehr lange auch immer noch eine Rolle gespielt. Das ist eine Zwischenstation gewesen auf dem Jakobsweg. Und ja, wenn man so monatelang auf dem Jakobsweg unterwegs ist, sich halt auch mal vielleicht das Gläschen gönnen will, dass dort viele Pilger einfach auch Halt gemacht haben, um sich zu versorgen. Und der Weinbau in der Region Saint-Emilion, der ist interessanterweise jetzt noch gar nicht so alt. Hat in der zweiten Hälfte vom 18. Jahrhundert begonnen. Wenn ich jetzt sage, nicht so alt, okay, es sind doch über 250 Jahre, aber im Vergleich zu anderen Weinregionen ist die relativ spät bestockt worden.
Saint-Emilion hat eigentlich eine super coole Ausgangslage. Sie liegt etwa 50 Kilometer östlich von Bordeaux, am rechten Ufer von der Dordogne. Und wie du gesagt hast, Nelly, eben wirklich ein super schönes, pittoreskes Städtli. Ich kenne es auch nur von den Bildern, aber die Bilder, die ich gesehen habe, da geht mir jedes Mal das Herz auf und ich finde so, oh, ich will da noch in die Ferien. Dass von so einem Ort so schöne Weine kommen, das ist wie so das Eintöpfchen. Und ich glaube, das ist eigentlich genau die richtige Entrance, um uns jetzt mal einen Schuf La Gaffelière zu stürzen.
Was man noch sagen kann, rund 5% der Rotweine von Bordeaux kommen aus Saint-Emilion und die Rebsorte, die dort absolut dominiert mit 60% Anbaufläche, ist der Merlot. Und mit Merlot haben wir es auch bei der Dame de Gaffelière zu tun. Die hat einen Merlot-Anteil von 90%. Dann wird noch ein bisschen Cabernet Franc eingegeben. Das rundet den Bordeaux-Blend ab. Und ja, die Dame de Gaffelière, wieso heisst die eigentlich so? Fangen wir vielleicht mal so an, geschichtlich. Wenn man den Namen Gaffelière ein bisschen aufschlüsseln will, dann wird es ein bisschen schnell unappetitlich, weil das Weingut ist an einem Ort draufgebaut worden, wo früher ein Lager für Leprakranke war. Und die Leprakranke, die hat man eben als Gaffe bezeichnet. Und von dort kommt eben der Name La Gaffelière. Das Gelände, wo das Wein gut draufsteht, das hat eine reiche Geschichte. Man kann sogar in der gallorömischen Zeit schon eine Villa nachweisen, wo dort gestanden sein soll. Denn im Mittelalter ist neben dem Namen La Gaffelière entstanden. 1705 hat Louis Mallet das Weingut übernommen und inzwischen ist dort die 10. Generation drauf, hat dann nochmal so ein paar Wechsel gegeben und seit 2022 verzichtet sie auch auf Klassifikation, also sie tun ihre Weine nicht mit dem Klassifikationssystem bewerten lassen. Sie sind dort völlig draussen.
Was auch noch spannend ist, dass La Gaffelière als Ganzes mal aufgeteilt worden ist und daraus sind zwei Güter entstanden. Nämlich Gannon La Gaffelière, wo heute der Besitz vom Graf von Eiberg ist. Ein württembergischer Graf, der im schwäbischen Württemberg noch Rotwein anbaut als Eiberg und jetzt eben auch noch das Château in Bordeaux hat. Und nebendran ist Château La Gaffelière Not entstanden. Und dazu kann ich sagen, da habe ich sehr, sehr ein besonderes Erlebnis in der Vergangenheit gehabt. Ein lieber Freund von mir, du kennst ihn, der Nick, der hat bei sich daheim, wo er noch in der Deutschschweiz gewohnt hat, mal eins alte Bordeaux aufgemacht. Und dann hat es, ich glaube, einen 59er-Jahrgang Gaffelière Not gegeben. Und das ist wahrscheinlich eins der grössten Weinerlebnisse, die ich jemals in meinem Leben hatte. Darum bin ich auch wirklich sehr gespannt und irgendwo sehr froh, La Gaffelière heute in dieser Art auf dem Tisch zu haben.
Bin nicht ganz sicher, ob der zweite Wein an dein Weinerlebnis von damals herkommt, aber das schauen wir jetzt gerade schnell an. Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass das Château Gaffelière, das ist eigentlich Teil von einem grösseren Zusammenschluss von ein paar Domänen. Und die nennen sich eben Domaine Comte de Malais Roquefort. Jetzt haben wir vorher gehört, der Monsieur Malais hat das Château Gaffelière mal gekauft. Das ist auch quasi so ein Leithaus, aber unter dem Begriff eben Domaine Comte de Malais Roquefort, da haben sich inzwischen 4 Weingüter zusammengeschlossen, die einfach über dem übergeordneten Brand irgendwie operieren. Und das ist auch wieder interessant, wenn man dann eben so einen Erfolg zu so einem Wein recherchiert, dann muss man das zuerst mal aufschlüsseln, weil zuerst ist man mal auf dieser übergeordneten Homepage und dann merkt man, ja, aber da gibt es ja noch das Château unten dran und so. Ist halt wieder mal so eine typisch verwinkelte Bordeaux-Geschichte.
Ich persönlich muss ja sagen, ich bin Fan von der Etikette vom Grand Vin, von La Gaffelière. Wenn ich den zweiten Wein anschaue, La Dame de Gaffelière, sehe ich Ähnlichkeiten. Aber es würde mich jetzt doch interessieren, liebe Nelly, wie siehst du das?
Ich würde jetzt mal sagen, es ist selbst für Bordeaux noch recht eine spezielle Etikette. Es ist irgendwie so eine Mischung zwischen Moderne und Tradition. Wir haben es ja vorher gehört, der Wein da, der wird seit 1985 gekeltert. Die Schrift Dame de Gaffelière, die ganz oben prangt, die ist eben eher in einer modernen Schrift gehalten, wo man dann noch so ein Goldrändchen rundherum tut. Und in der Mitte hat es eben ein Wappen mit einer grossen Krone drauf und 2 mythologische Figuren links und rechts und ein Schriftband in Ardoise Fortior.
Es drückt ja als Idee aus, dass Herausforderungen und Schwierigkeiten eine Person oder ein Objekt stärker und robuster machen.
Ja, dass man auch in schwierigen Zeiten versucht zu überleben. Dann hat es noch so schöne florale Muster. Also das alles ist so ein bisschen gezeichnet, eine Art wie eine Bleistiftzeichnung. In der Kombination eine wunderschöne Etikette, sicher eine ungewohnte Etikette, aber eine, die jetzt sofort Lust macht, den Wein zu probieren. Aber jetzt genug geschnorrt über Geschichte und Herkunft und wirtschaftliche Fragen, was uns ja am meisten interessiert. Wie schmeckt der Zweitwein? Nagi, was spürst
du? Also kurz und knapp, für einen Zweitwein finde ich das wunderschön. Wunderschön genau darum, weil du hast eine Samtigkeit, du hast eine dunkelrotfruchtige Art in sich. Hast aber auch etwas Wunderschönes an Bittertönen, die dir einen Speichelfluss geben, die den Wein überhaupt nicht langweilig machen. Ich finde, für einen Zweitwein und für um die 20 Franken eine wunderbare Geschichte, wo man sich ohne Problem und ohne gross nachdenken darf in den Keller legen.
Ja, durchaus auch noch so eine schöne Portion Bitterheit drin, also so die Tannine, die sich so ein bisschen schön entfaltet, finde das jetzt auch eine schöne Sache, weil so die Ausgewogenheit zwischen den Bittertönen und dem Samtigen, wo du beschrieben hast, das ergänzt sich irgendwie gut. Es ist so beides schön präsent da, aber man hat so das Gefühl, es ist ausbalanciert, es ist von nichts zu viel drin, es formiert sich zu einem schönen, harmonischen Ganzen und das ist ein Wein, der Spass macht.
Ja, und was mir besonders Spass macht, auch hier jetzt wieder. Ein Zeitchen lang hat Bordeaux ja wirklich Tendenz gehabt, vor allem bei den Merlot-lastigeren Gewächsen, den Alkohol höher zu haben. Nennen wir es Parkerisierung, nennen wir es stilistische Gratwanderung, dann zumal auch an der Mode vom Markt entlang.
Also Parkerisierung, der Parker war ein Weinkritiker und sehr lange hat man in Bordeaux Wein so gemacht, dass sie ja ihm gefallen, dass sie nachher gut bewertet werden, einfach, dass wir das noch schnell erklärt haben.
Richtig, weil die Bewertungen schlussendlich dazu geführt haben, dass du dann ausverkauft gewesen bist, weil ja Hinz und Kunz und die ganze Welt auf das gehört hat, was er gesagt hat. Darum hat man auch von dem Phänomen von der Parkerisierung geredet. Und das hat dann zumal dazu geführt, dass halt hohe Alkoholgrad zu einer gewissen Süßigkeit vor allem im jungen Stadium geführt hat. Und wie wird halt jung probiert und dann bewertet? Was ich schön finde, hier der Alkoholgehalt geht wieder allmählich retour. Es geht wieder mehr um Frische, es geht wieder mehr um Energie im Wein. Und wie gesagt, wir haben hier nicht den grossen Erstwein im Glas, sondern wir haben den Zweitwein. Aber ich finde wirklich für einen Zweitwein, für 20 Franken, ist das etwas Wunderbares. Sei es zum Essen, einfach so zum Trinken, wo man jetzt schon wunderbar geniessen kann.
Ja, und ich finde, der hat auch eine gewisse Eigenständigkeit. Also ich glaube, man dürfte durchaus in den Ecken tun, wo man sagt, mal, der hat so eine Charakteristiken, die man vielleicht mit dem Wein gut kann in Verbindung bringen. Für das kenne ich jetzt wenig andere Weine, aber ja, er wirkt für mich jetzt eben nicht wie so einen glatt gestrichenen 0815 Massenmarkt-Wein, sondern doch so, dass da jemand seine persönliche Handschrift in den Wein hineingelegt hat.
Man erkennt, woher das es kann kommen, wenn man die Region gut kennt, und ich finde, es spiegelt es auch wirklich wieder.
Gut, also da haben wir da ja einen Glücksgriff gemacht. Ich glaube, wir haben da irgendwie zwei Sachen. Wir haben quasi den an einem Ort gekauft, wo es bis jetzt unbekannt war. Und wir haben einen Domain entdeckt, der bis jetzt uns unbekannt war. Und zweimal unbekannt. Das führt zu etwas Positivem, ganz offensichtlich. Und damit werden wir es belassen. Wir haben gesagt, wir möchten eine kleine Miniserie. Das heisst, in der nächsten Folge werden wir wieder einen Zweit- oder einen Einstiegswein probieren. Um mich dort durchzuführen, würde es uns freuen, wenn ihr auch dann wieder reinhören würdet. Bis dorthin, habt eine gute Zeit, macht's gut, bis bald und tschüss, Nagi.
Ciao, Nelly.